Ich hatte noch nie eine Frau, die ich nicht betrogen habe.
Mir war bewusst, dass ich mich nicht an jede Frau erinnern kann, mit der ich Sex hatte. Und dieser Gedanke hat mich so ein bisschen verletzt in dem Moment. Da habe ich damals mit der Liste angefangen und auch durchgeführt. Heute muss ich sagen, wenn ich die Liste mir anschaue, es ist wirklich so, dass ich mich an einige überhaupt nicht erinnere. Ich weiß nicht mehr, wer das ist. Dementsprechend stehen da gewisse Eckdaten, die dafür sorgen, dass in mir ein Bild wieder entsteht. Und das ist der Grund gewesen, wieso ich es gemacht habe.
Einer der Sätze, die mir von unserem heutigen Fall besonders im Kopf geblieben sind. Und damit begrüße ich euch alle zu einer neuen Folge von Gesagt, Gefragt, die Podcast-Therapie. Mein Name ist Alexandra Pasi, ich arbeite beim Myself-Magazin. Ja, wir sprechen heute über einen Mann, der jahrelang fremdgegangen ist und der mir in einem fast zweistündigen Gespräch sehr offen erzählt hat, warum er das getan hat. Also warum er jahrelang betrogen und gelogen hat und warum er jede Frau, mit der er je zusammen war, hintergangen hat und wie er schlussendlich erkannt hat, was genau sein Problem ist. Eine wirklich intensive Geschichte und ich freue mich, dass ich heute Paula Lambert in der Folge habe, um mit ihr darüber zu sprechen, was hinter so einem Verhalten wirklich steckt. Paula ist die bekannteste Beziehungs- und Gefühlsexpertin Deutschlands, super erfolgreiche Podcasterin, Autorin und sie veranstaltet Retreats, in denen Frauen lernen, wie sie endlich aufhören, sich selbst klein zu halten. Und übrigens, ab September ist sie auch wieder auf Tour. Alle Infos zu ihrem Retreat, ihrer Show etc. findet ihr in den Shownotes. Aber jetzt erstmal, hallo Paula, schön, dass du da bist.
Hallo, ich freue mich. Besonders schöne Geschichte heute.
Ja, wie bereits anfangs erwähnt, möchte unser Protagonist anonym bleiben. Wir haben fast 2 Stunden gesprochen, daraus ist ein Protokoll entstanden und das lese ich jetzt vor. Abpfiff. Kinder laufen durcheinander, rote Gesichter, Grasflecken an den Knien. Eltern klatschen, rufen Namen. Ich stehe noch an der Seitenlinie, Pfeife um den Hals. Seitdem ich ein Teenager bin, helfe ich in meiner Freizeit als Schiedsrichter aus. Eine Mutter kommt auf mich zu. Ich sage ihr, ihr Sohn habe gut gespielt. Es stimmt nicht. Aber der Satz tut, was er soll. Sie lächelt, ist überrascht, dankbar. Wir bleiben stehen, reden länger als nötig. Ein paar Tage später liege ich mit ihr im Bett. Ein paar intensive Stunden. Ich ziehe mich an, fahre nach Hause, zu meiner Freundin in unsere gemeinsame Wohnung. Ich habe jede Frau betrogen, mit der ich je zusammen war. Angefangen hat es mit 16 in meiner ersten Beziehung. Wir waren erst wenige Tage ein Paar, als ich online ein anderes Mädchen kennenlernte und nachts zu ihr ging. Danach lag ich wach, spürte Stolz, Erleichterung, ein verbotenes Glück, kein schlechtes Gewissen. Schon 1-2 Jahre, bevor ich überhaupt zum ersten Mal Sex hatte, chattete ich stundenlang mit Frauen. Ich habe ständig an sie gedacht. Ich mochte das Gesehenwerden auch ohne echte Nähe. Das Fremdgehen danach fühlte sich nicht wie ein Bruch an, eher wie Erweiterung. Ich erzählte es meinem besten Freund. Andere hörten zu. Mir gefiel die Aufmerksamkeit. Ich lernte, Gespräche zu führen, instinktiv, fragen, zuhören, die richtigen Worte. Ich wollte spüren, dass ich etwas auslöse. Frauen waren nur ein Teil davon. Ich log in der Schule, im Studium, im Job. Lügen waren nichts Besonderes. Sie waren mein Werkzeug. Damals fühlte sich das wie Stärke an. Heute weiß ich, dass es eher ein fehlendes Selbstwertgefühl war. Warum ich mich so entwickelte? Meine Eltern lieben mich, daran zweifle ich nicht. Ich bin Einzelkind und mir fehlte es an nichts. Sie haben ihr eigenes Leben zurückgestellt, um mir vieles zu ermöglichen. Dafür bin ich ihnen sehr dankbar. Aber ich habe nie gehört, dass ich etwas gut gemacht habe. Anerkennung kam nicht über Worte, sondern über Dinge. Geschenke, Kleidung, das, was sie mir gekauft haben. So haben sie ihre Liebe gezeigt. Über Gefühle wurde bei uns kaum gesprochen. Ich hatte lange keinen Zugang zu meinen eigenen Bedürfnissen und Emotionen. Ich lernte deshalb früh, dass Nähe nicht über Gespräche entsteht, sondern über das, was man bekommt. Mit Mitte 20 lernte ich die Frau kennen, mit der ich über 10 Jahre zusammen war. Die längste Beziehung meines Lebens und die, in der ich am meisten log. Schon nach wenigen Tagen schlief ich mit einer anderen, aber das wusste sie nicht. Wir zogen zusammen, lebten 8 Jahre in derselben Wohnung. Wir teilten unseren Standort, weil es praktisch ist, zu wissen, wo wir jeweils sind. Aber eigentlich wollte ich mir damit auch beweisen, dass ich es trotzdem schaffe, sie zu betrügen. Ich ließ mein Handy im Büro, traf mich mit Frauen woanders. Ich sagte, ich müsse arbeiten oder Sport machen. Eine Szene kommt mir heute immer wieder in den Kopf. Ich sitze nachts im Büro, schreibe meiner Freundin, dass ich sie vermisse. Kurz darauf schreibe ich einer anderen Frau, dass sie gleich kommen soll. Ich wechsle zwischen den Chats, lösche, tippe neu, schicke Emojis. Damals völlig normal. Heute frage ich mich, wie mein Kopf das ausgehalten hat. Während dieser Beziehung hatte ich Sex mit 114 Frauen. Ich habe nicht aus Stolz mitgezählt, sondern weil ich irgendwann selbst den Überblick verlor. An ihr Aussehen konnte ich mich nicht erinnern, es war mir sowieso egal. Der Sex war oft belanglos, danach kam Leere. Manchmal Scham. Ich schickte meinem besten Freund Sprachnachrichten, in denen ich mich fragte, warum ich das mache, wenn es mir oft nichts gibt. Und trotzdem machte ich weiter. Ich habe das damals weggeschoben. Heute erkenne ich darin den Moment, in dem ich mir selbst am fernsten war. Es gab Momente, in denen fast alles aufflog. Einmal sah ich, dass meine Freundin eine Nachricht auf Instagram bekommen hatte, von einer Frau, mit der ich kurz zuvor geschlafen hatte. Ich nahm ihr Handy, gab mich als meine Freundin aus, schrieb zurück, beruhigte, löschte den Chat. Danach fühlte ich mich nicht schuldig, sondern mächtig. Meine Freundin hatte keinen Grund zu zweifeln. Es war alles gut, weil ich ihr das Gefühl gab. Ich hielt das für Kontrolle. In Wahrheit hatte ich Angst, wirklich gesehen zu werden. Wenn ich auf Geschäftsreisen war, nutzte ich Dating-Apps, um mich zu verabreden. Ich erfand mich jedes Mal neu. Namen, Beruf, Herkunft, halb Franzose, halb Kroate, Anwalt, Manager. Ich konnte ganze Leben erzählen, ohne ins Stocken zu geraten. Es war wie ein Spiel. Ich war die Hauptfigur. Alles andere war Kulisse. Dann kam Nova. Zunächst war sie nichts Besonderes. Nummer 114, Tinder. Eine andere Stadt, maximale Freiheit. Ich hielt auch sie auf Abstand. Kontrolle war mein Schutz. Und doch begann bei ihr etwas zu bröckeln. Durch die Art, wie sie mit mir sprach, mich sah, mir Fragen stellte, merkte ich, dass ich sie nicht anlügen konnte. Zum ersten Mal klang ich für mich selbst wie jemand, dem ich nicht mehr glauben wollte. Ich erzählte ihr die Wahrheit. Sie bedankte sich für meine Offenheit und blieb. Und dieses Bleiben ohne Urteil, das kannte ich nicht. Mit Nova begann ich, mich zu fragen, was ich da eigentlich tat. Ich sah mein Leben von außen, wie eine Konstruktion, die jederzeit einstürzen konnte. Zum ersten Mal setzte ich mich ernsthaft mit mir auseinander und verstand, dass Fremdgehen nie mein eigentliches Thema gewesen war, sondern mein Umgang mit Mängeln, die ich nie benannt hatte. Ich suchte Nähe und vermied sie gleichzeitig. Ich wollte Bestätigung und konnte sie mir selbst nicht geben. Ich trennte mich von meiner Partnerin und beichtete ihr alles. 10 Jahre Betrug, über 100 Frauen. Sie lachte zuerst, dann kamen Tränen, Wut, Gespräche, so viele Gespräche. Seit der Begegnung mit Nova hatte ich keinen Sex mehr mit anderen Frauen. Nicht, weil ich plötzlich geheilt war, sondern weil ich verstanden habe, woher der Drang zum Fremdgehen kam. Wir waren 1,5 Jahre zusammen und dabei lernte ich, ich zu sein. Heute ist sie nicht mehr Teil meines Lebens. Ich bin allein, bewusst und zum ersten Mal nicht auf der Suche. Wenn ich heute an den Fußballplatz zurückdenke, an den Satz über den angeblich so gut spielenden Jungen, spüre ich Scham. Und Erleichterung, weil ich weiß, dass ich nicht mehr so ein Mann bin und es nie wieder sein werde. Ja, Paula, man kann diese Geschichte hören und irgendwie wütend werden, ehrlicherweise. Aber lass uns versuchen, nicht moralisch einzusteigen, sondern neugierig. Was passiert bei einem Menschen, der so lebt?
Ja, am Ende des Tages wird er wahnsinnig weit von sich selber entfernt sein. Und er beschreibt das ja auch, dass diese Gefühle, die eigentlich ja positiv sein sollten, ne, diese Aufregung, diese Lust, diese Freude, dass das gar nicht mehr so eine Rolle gespielt hat. Also wird wahrscheinlich innerlich total abgestumpft sein. Ja, gerade bei so suchthaften Verhalten ist das ja immer nur im Grunde der Versuch, den Status quo aufrechtzuerhalten. Das ist gar nicht mehr die Jagd nach einem neuen High, sondern einfach nur noch Druckbewältigung. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es ein schönes Leben ist.
Das passt genau zu dem, was du gerade gesagt hast, weil er meinte, ja, der Sex war oft auch belanglos, ne? Dann kam die Leere, es war irgendwie nicht so erfüllend. Würdest du sagen, dass es so ein klassischer Dopamin-Kick in dem Moment ist, wo man fremd geht? Geht es um die Eroberung, um die Belohnung und danach kommt dann der Absturz? Oder lass uns da doch nochmal wirklich ein bisschen tiefer drauf schauen.
Ja, also man kann sich das so vorstellen. Das erste Mal ist das erste Mal auf einer richtig tollen Achterbahn. Man hat vielleicht viel von dieser Achterbahn gehört. Man hat Videos gesehen. Es ist die schnellste, größte Achterbahn der Welt. Ich denke jetzt an diese Wahnsinnsachterbahn in Abu Dhabi oder wo das ist. Flight of the Falcon heißt die, glaube ich. Da stürzt du einfach in so eine Schlucht. Ich würde das nie machen, also ich würde es gar nicht überleben. Ist 4,3 Kilometer lang, also der Horror endet auch nicht. Aber nehmen wir an, du fährst gerne Achterbahn, du steigst drauf, der Rausch beim ersten Mal ist Wahnsinn. Du denkst, das ist das größte Gefühl, das ich je hatte. So intensiv, ich schwitze sogar ein bisschen, ich zitter ein bisschen. Von diesem High kann ich tagelang leben. Dann fährst du zum zweiten Mal. Es ist immer noch toll, fantastisch. Diesmal guckst du aber vielleicht sogar schon ein bisschen rum. Wie sieht eigentlich die Umgebung aus? Guck mal, dieser Fels ist mir gar nicht aufgefallen beim ersten Mal. Und so weiter, immer noch toll. Erzählst, du weißt nicht, was ich heute wieder erlebt habe. Beim dritten bis achten Mal, ja, wird es schon so ein bisschen erwartbar. Du weißt, was kommt. Es ist immer noch dasselbe coole Erlebnis, aber die Gefühle sind halt nicht mehr so groß. Ne? Und beim 20. Mal denkst du, oh, okay, Achterbahn fahren. Ich weiß, ich sollte mich ekstatisch fühlen, aber irgendwie setzt es nicht ein. Und da geht's ja gar nicht mehr um die Person, ne? Da geht's um die Sache an sich.
Ja, genau.
Und ich kann mir gut vorstellen, dass es ein ähnliches Erleben ist. Beim x-ten Mal ist es einfach alles so ein bisschen hohl. Du klammerst dich an die Möglichkeit des absoluten Wahnsinns und fühlst es aber gar nicht mehr. Und dann setzt wirklich diese wahnsinnige Leere ein, die dann auch durch nichts gefüllt werden kann, ne?
Es ist mir total im Kopf geblieben, wie er das dann auch so erzählt hat, dass er angefangen hat, auch so Listen irgendwie zu schreiben, weil er die Frau noch einfach vergessen hat. Und der Satz, der klingt so wahnsinnig hart, ne? Irgendwie, ja, ich habe das aufgeschrieben, so. Aber wie er das erzählt hat, da klang auch sehr viel Schmerz irgendwie mit, weil er schon gesagt hat, er war wie so innerlich getrieben und irgendwie konnte er gar nicht anders. Und dann hat er erzählt, dass Lügen so generell ja irgendwie sein Werkzeug sind und er ja auch im Job, in der Familie, bei Freunden eigentlich überall beschissen hat. Weil er sagt, er hat als Kind gelernt, dass man so doch relativ, ne, da kriegt man Aufmerksamkeit, da wird man gesehen. Würdest du sagen, wenn wir 114 Frauen, die lügen, kein schlechtes Gewissen, er hat sich auch mächtig gefühlt danach, ist es so ein narzisstisches Muster oder wäre das zu einfach, das so zu nennen?
Das wäre, glaube ich, zu einfach. Mhm. Also die Lüge ist ja die Weigerung, sich der Konsequenz zu stellen, ne? Und es gibt, er ist ja nicht der Einzige, der so agiert. Ich lege jetzt mich mal fest, 99,9% aller Menschen, die diese Art Affären eingehen, also wo es wirklich nur um Verkonsumierung der menschlichen Existenz im Grunde geht, die haben genau das gleiche Thema wie er, nämlich negativen Gefühlen, zumal sich selbst gegenüber einfach aus dem Weg gehen, ja, und all das übertünchen, was irgendwie sich blöd anfühlt, ist ein fast ein kindliches Verhalten eigentlich, ne, der Konsequenz aus dem Weg gehen, indem du einen scheinbar einfacheren Ausweg findest. Das Problem ist halt, das beißt dich in den Arsch irgendwann.
Yep, definitiv. Also glücklich macht dich das ja nicht auf Dauer.
Nee.
Er sagt ja auch über sich selbst so, dass er gesehen werden wollte ohne echte Nähe. Es klingt ja irgendwie total paradox, weil ich glaube, mit Fachwörtern würde man sagen, das heißt irgendwie so vermeidend unsichere Bindungsstil oder sowas in der Art. Aber im Endeffekt ist es ja ein Muster, ne? Er sucht die Nähe, aber sobald sie da ist, sobald es emotional werden könnte, sabotiert er sich selbst. Wie oft kommt denn das vor aus deiner Erfahrung?
Er sabotiert ja nicht nur die Nähe, er hält gar nicht aus, dass sie zu ihm kommt, ne? Würde er jemanden nah an sich ranlassen, würde er natürlich riskieren, dass die Person ihn sieht und erkennt. Und dann würde sie auch sehen, dass da kein sehr großes Selbstwertgefühl da ist, dass da wirklich ein konstruiertes Leben gelebt wurde, was eigentlich ganz schön ja erbärmlich ist, wenn man es ne, im Detail betrachtet. Darum befindet er sich in dieser misslichen Situation, dass er das gar nicht mehr zulassen darf, weil er sonst sofort enttarnt würde. Das passiert sehr, sehr häufig. Also ich bin sicher, jeder, der hier zuhört, wird jemanden kennen, der jemanden kennt zumindest, bei dem das auch so war, ne? Dass jemand die Konsequenz gemieden hat und einfach versucht hat, ja, zu verhindern, entdeckt zu werden.
Mhm.
Und das ist natürlich echt schade.
Also natürlich, das Fremdgehen an sich ist schlimm. Ich möchte mir überhaupt nicht drunter sprechen, weil ja da auch viele, viele Emotionen bei vielen der betrogenen Frauen ja auch mit dabei sind. Also das an der Stelle überhaupt nicht. Ja.
Ja.
Aber bedeutet das im Endeffekt, dass Fremdgehen dann eigentlich so für ihn jetzt selber gar nicht unbedingt das eigentliche Problem war, sondern eher eigentlich ein Symptom von dem ganzen Vermeiden, oder?
Ja, also vor allen Dingen auch ein Symptom dessen, dass er einfach nicht zur Therapie gegangen ist, wo er zur Therapie hätte gehen sollen.
Mhm.
Also meiner Meinung nach ist das ein Grundproblem. Wir sprechen ja immer von dieser Male Loneliness. Die gibt es nur, weil sich zu viele Menschen dagegen wehren, an sich zu arbeiten. Und wir Frauen zumal die Heterosexuellen, die haben das Problem, dass das, was sie angeboten bekommen, quasi seitens der Männer, also emotionale Kompetenz und so weiter, einfach nicht attraktiv ist. Hm. Und darum entscheiden sich sehr, sehr viele Frauen inzwischen dafür, einfach auf eine Connection dieser Art zu verzichten. Und er ist natürlich auch Beweis dafür, dass es sich vielleicht gar nicht so sehr anbietet.
Ja, verstehe ich. Es ist ja schon die ganze Beziehungs-, Dating-, überhaupt Situation ist ja heutzutage auch wirklich verflixt. Ne? Ich habe das Gefühl, jeden Menschen, den man irgendwie kennenlernt, da könnte immer was lauern, was man gar nicht so sucht. Ne? Und was ich bei ihm ganz interessant fand, er sagte ja auch in dem Protokoll, die Kurzfassung dieser über 10 Jahre, dass seine Freundin zum Beispiel ja auch gar nicht davon geahnt hat, weil er ihr immer das Gefühl gegeben hat, es ist alles gut. So, dafür hat er massiv gesorgt. Ne? Dieses ganze Betrugskonstrukt hatte er eigentlich aus seiner Sicht immer unter Kontrolle, also selbst wenn es mal heikel wurde. Und ja, ich finde, da drin sieht man ja eigentlich, wie komplex und wie verstrickt das alles irgendwie ist. Und würdest du sagen, wenn man jetzt als Frau auf so einen Mann trifft, klar kann man das vielleicht nicht direkt irgendwie sehen oder so, aber ja, was macht das mit einem, wenn man das Gefühl hat, ne, so jemand gibt einem ganz viel Aufmerksamkeit, der ist da, da vermutet man doch nicht direkt irgendwas Falsches dahinter.
Naja, also ich würde sagen, die Freundin hat bei diesem ganzen Thema eigentlich gar nicht so eine große Rolle gespielt, ne? Weil ging ihm hier, wie übrigens ganz, ganz vielen Männern in solchen Situationen oder Menschen, ja, aber das ist schon eher ein männliches Thema, nur um sich selbst. Also wenn du mal professionelle Fremdgeher fragst, beschreib doch mal die Beziehung, ja, was war denn das für dich? Dann beschreiben die nicht die Person und wie wichtig die Person ihnen ist und so weiter, sondern die beschreiben in der Mehrzahl, wie diese Person sie hat fühlen lassen. Nämlich, ja, ich habe mich endlich gesehen gefühlt und da war jemand, der hat mich mal gelobt und so weiter. Das Problem ist natürlich, dass diese Perspektive ist sehr, sehr schwer einzunehmen, wenn du quasi die Person bist, die belogen wurde. Ne? Das macht dann schon was mit deinem Selbstwertgefühl, weil du es vorher nicht gecheckt hast, dass dir das gerade passiert. Und das kann Schäden anrichten. Ich bin jetzt mal ganz keck und behaupte, diese Partnerschaft zu verlieren, ist kein sehr großer Verlust. Aber sehr wohl kann das Konsequenzen haben, weil man dann anfängt, dem eigenen Gefühl zu misstrauen. Und das ist etwas, das ist unheimlich schade, weil es einfach schwer wieder zu reparieren ist. Also insofern liegt hier der Hauptschaden, den er angerichtet hat, nicht zwangsläufig darin, dass er Leute belogen hat, sondern dass er den Leuten das Gefühl genommen hat, sich selbst vertrauen zu können. Und das ist mies.
Ja, das stimmt. Das ist wahnsinnig fies. Ich glaube, jeder, der irgendwie schon mal betrogen wurde, ob jetzt in diesem Maß oder in einem kleineren, ne, man fühlt sich irgendwie ja trotzdem schuldig oder irgendwie so verantwortlich, obwohl man im Endeffekt ja gar nichts dafür kann. Was würdest du sagen, wie entkoppelt man denn so dieses Selbstwertgefühl von dem, was einem da angetan wurde?
Ja, also genau so, nämlich indem man die Tat des anderen entkoppelt von dem eigenen Sein. Mhm. Also das, was er getan hat, hat er ja nicht gegen die Person getan, sondern für sich. Ne? Mhm. Also er war so ein kleiner Wurm oder ist, wie auch immer, wir wissen nicht so ganz genau natürlich, wie sich das wirklich entwickelt hat, aber dass er das nötig hatte. So. Also ärgerlich, dass man da Zeit investiert hat, wo es eigentlich gar nicht passend gewesen ist. Aber es hilft einem vielleicht auch, und da muss man dann den Fokus drauf legen, zu verstehen, dass viele Leute Probleme haben, die sie so nicht lösen können. Ne? Mhm. Also zumindest nicht ohne professionelle Hilfe. Es ist ja ganz klar, dass er einfach unbedingt Unterstützung braucht und da offensichtlich alleine nicht rauskommt. Das Elternthema, ja, seine kindliche Erfahrung, dass er sich zu wenig gesehen fühlte oder was auch immer sein Thema ist, das kann er nur selber lösen. Mhm. Also da gibt es keine Hilfe von einer Partnerin, die das für ihn hätte leichter machen können. Insofern kann man die Schuldfrage schon mal oder die Verantwortlichkeitsfrage ganz weit von sich weisen und sagen, ja, alles klar, ich habe hier überhaupt keinen Job zu verrichten. Ich habe nur in Anführungsstrichen meine Zeit verschwendet. Ne? Also ich habe hier richtig Zeit verplempert, ist aber auch nicht schlimm, die hole ich mir woanders wieder. Aber ärgerlich ist es natürlich gleichwohl, weil es einfach Zeit ist. So. Es gibt ja auch Untersuchungen, ob man vorher erkennt, ob jemand zu Betrug neigt. Mhm. Und es gibt eine Sache, die deutet darauf hin, dass die kindliche Verstrickung mit den Eltern, speziell mit der Mutter, durchaus eine Rolle spielt. Also wenn jemand als Kind gewohnt ist, dass die Bedürfnisse der weiblichen Bezugsperson sehr, sehr gestillt werden müssen, also so ein bisschen, ja, wenn man ein bisschen auf die Elternebene gehoben wird von der Mutter und Dinge sich anhören muss oder regeln muss oder so, die eigentlich nicht ins kindliche Erleben gehören, keine Ahnung, Panikmache über den Job, Wohnsituation, Beziehungssituation mit dem Vater, was auch immer, wird dieses Kind lernen, dass es so Befriedigung emotionale erhält, indem es jemanden repariert, ne, im Grunde. Mhm. Und solche Männer suchen sich häufig Partnerinnen, wo sie zumindest subjektiv das Gefühl haben, dass sie da etwas reparieren können und die Person irgendwie besser machen können, wenn dieses Projekt dann quasi wegfällt, weil die Frau gewachsen ist, dann verlieren sie das Interesse und suchen sich quasi das nächste Projekt. Und dann gibt es noch die Männer, die einfach wirklich ein mangelhaftes Selbstwertgefühl haben und Bestätigung brauchen unheimlich viel. Und in der Rückschau wird man immer feststellen, dass man dieses Bedürfnis nach Bestätigung eigentlich von Anfang an erkannt hat. So. Also will sagen, nicht jeder Mann, der Bestätigung braucht, wird später fremdgehen, aber die Chance steigt natürlich schon, ne? Weil das ist der einfachste und auch billigste Weg, um das zu bekommen. Man überredet irgendeinen, Sex mit einem zu haben und dann fühlt man sich groß und mächtig. Das Ding liegt auch so ein bisschen in der Sache, dass Männer und Frauen Sex anders bewerten. Zumindest weniger Frauen würden diese hohle Art von Sex lange aushalten, einfach weil es auch stinklangweilig ist. Runtergebrochen, ne? Da gibt es nichts zu holen. Und Triebabfuhr ist einfach am Ende des Tages so ultra interessant auch nicht. Auch wenn sich da durchaus suchthaftes Verhalten entwickeln kann. Aber interessanter ist doch wirklich, sich mal die Elternbeziehungen anzugucken. Das wäre jetzt mein Rat am Anfang einer Beziehung oder Anbahnungsphase. Und wenn man da merkt, da gibt es ein richtiges Thema, sich nochmal genau angucken, wie offen geht derjenige damit um, wie reflektiert. Und wenn da nicht so viel Reflexion stattfindet oder gar keine, dann würde ich immer sagen, lieber Finger weg, spart euch die Zeit.
Ich finde das gerade total interessant, weil wenn man jemanden kennenlernt und dann, ne, spricht man ja irgendwann auch so über die Familien, über die Situation, dass man da einfach einmal genauer hinhört, weil unser Protagonist von heute hat ja auch gesagt, so ja, Einzelkind, dem hat es zwar an nichts gefehlt, materiell, aber eben sehr, sehr viel an Emotionen, an Gefühlen, weil darüber einfach nicht gesprochen wurde. Und dass er einfach gemerkt hat, okay, irgendeine Art von Reaktion kriege ich immer nur über Sachen, die ich mir hole. Und das kann sich ja wirklich, ne, wie du gerade so schön erklärt hast, einfach massiv auf Beziehungen auswirken, die wir später führen. Und worauf ich gern nochmal genauer eingehen würde, ist die Sache mit dem Reparieren, weil du ja auch gerade gesagt hast, dass manche Männer, je nachdem wie sie aufgewachsen sind oder manche Personen, es kann ja auch bei Frauen so sein, lernen irgendwie so, wenn ich jemand repariere, dann bin ich was wert, ne? So, dann werde ich gesehen, dann kann ich irgendwie helfen. Also diese Art von Bindungsmuster. Was würdest du sagen? Wie kommt man aus diesem Repariermodus heraus?
Ja, das kennen wir, glaube ich, alle, zumindest in Anteilen, dass wir da so affekthaft anspringen, wenn irgendjemand ein Problem hat. Der Nachteil des ständigen Reparierens ist eben auch, dass man die Leute aus der Verantwortung für ihr eigenes Leben nimmt. Das bedeutet, die dürfen gar nicht mehr erwachsen handeln, nämlich zum Beispiel sagen, pass auf, ich habe hier ein Thema, ich werde das mal angehen, ne? Man kommt raus, indem man sich sagt, zeigt oder wie auch immer, was am besten funktioniert, dass man in der Lage ist, den anderen einfach sein Leben selber regeln zu lassen. Ne? Also nehmen wir an, mal so ein etwas entfernteres Beispiel. Du hast eine Freundin, die unheimlich schlecht mit Buchhaltung ist. Und schon wieder ist so ein gelber Brief gekommen und irgendwer, das Finanzamt droht, ihr Konto zu pfänden. Anstatt jetzt zu sagen, liebe Maria, ich schicke dir sofort Geld, damit das Konto nicht gesperrt ist, und so weiter, und dann räume ich dir deine Unterlagen auf, wäre es sinnvoll zu fragen, kann man übrigens auch bei Kindern so machen, was müsste denn gemacht werden? Was wäre der nächste richtige Schritt, um das Problem zu lösen? Ne? Und das kann was ganz Niedrigschwelliges sein. Ja, ich müsste da anrufen. Ja, okay. Dann mach das doch und ruf mich danach an. Ne? Also man kann durchaus helfen, Problem zu lösen, aber man darf es nicht für die Person lösen.
Ja, ich finde, das war ein ganz eindringliches Beispiel, weil, wie du sagst, Geld würde man den wenigsten schicken. Warum denn immer weiter Gefühle schicken?
Ja, so, genau. Ne? Das genau, ist ganz ein super genau. Beispiel. Also wenn jemand sagt, so mein Vater sagt immer, ich esse zu viel, wenn ich da bin. Anstatt zu sagen, ich gehe hin und hau deinem Vater eins auf die Nase und stell mich dazwischen, könnte man dann fragen, ja, was würdest du deinem Vater denn gerne sagen? Ja, wenn er sowas sagt. Und wie fühlst du dich dabei eigentlich? Also, dass die Leute wirklich so in die Selbstwahrnehmung gehen und dann noch überlegen, was ist denn mein Recht als erwachsener Mensch, einem anderen erwachsenen Menschen zu antworten in so einer Situation, ne? Mhm. Also den Leuten helfen, wirklich eine gesunde Perspektive auf sich selbst zu kriegen, weil die meisten sind in ihrer Hilflosigkeit gefangen, weil sie gar nicht verstehen, dass sie jetzt Erwachsene sind und ja, der Feind von früher gar keinen Zugriff mehr hat eigentlich. Also wenn Eltern blöd zu einem sind, geht man nicht mehr hin. Das darf man, ne? Und ebenso ist es auch in Partnerschaften. Wenn jemand doof zu einem ist, dauerhaft, dann darf man auch sagen, ich habe keinen Bock darauf. Das darf man. Und da ist niemand enttäuscht oder irgendwas, sondern das ist das gesunde Recht eines jeden, sich auch von Leuten zu distanzieren. Das muss man lernen. Und ebenso Verantwortung zu übernehmen. Wenn ich einen Partner habe, der immer sagt, ich kann aber nicht meine Wäsche waschen, weil niemand hat mir das gezeigt, dann kann man sagen, ja, dann musst du wahrscheinlich schmutzige Wäsche tragen, weil ich wasche deine Wäsche nicht. Du bist ja 40 oder 30, ja? Und mit der Konsequenz wird derjenige dann schon umgehen, 100.000-prozentig.
Ja, da bin ich mir auch ziemlich sicher.
Was nicht hilft, ist zu sagen, ah, du faule Sau, dann wasche ich es halt, immer muss ich alles machen, du bist so bequem. Das bringt gar nichts, ja? Zu sagen, na gut, wenn du deine Wäsche nicht wäschst, dann musst du halt schmutzige Wäsche tragen. Das ist die direkte Konsequenz daraus. Und das ist auch okay.
Ja, ich glaube echt, manchmal hilft es wirklich, so, ich sag mal, diese ganz abstrakten Beziehungsthemen wirklich in so einen ganz konkreten Fall für sich runterzubrechen, weil ich musste jetzt auch sofort schmunzeln, weil dann denkt man eigentlich, wie absurd es teilweise ist, wie man handelt, ne? Wenn man sich so immer wieder dreht in so Konstrukten, Gefühlen, die man dann nicht so in reale Situationen übersetzen kann. Und wenn man es aber dann tut, dann merkt man doch relativ schnell, was richtig wäre oder was für einen selber das Beste wäre, so zu handeln.
Es ist natürlich immer einfach, wenn man das so von außen sagt, ne? Wenn man da drinnen steht und bockig ist und so einen Hals hat schon wieder, dann klaubt man vielleicht die Wäsche auf. Aber besser wäre es, es nicht zu tun.
Klar, natürlich, das ist schwierig, aber ich höre ab und an mal so einen Gedanken. Vielleicht kann man ja auch üben, immer mal wieder sich andere Fragen zu stellen, um dann auch aus seinem eigenen Muster rauszukommen, wenn man denn Lust drauf hat.
Ja, und gleichzeitig kann man sich gerade in Beziehungen natürlich auch darauf einigen, ne? Also nehmen wir an, du saugst nicht gerne Staub, so rum. Und der andere aber schon, dafür findet der es widerlich, die Spülmaschine einzuräumen, kann man sich natürlich darauf einigen. Ja, deine Aufgabe ist immer Staubsaugen, deine Aufgabe ist immer Spülmaschine. Fertig, das ist auch okay. Was man halt nicht machen darf, ist sich so ein künstliches Kind heranziehen, indem man alle Verantwortung abnimmt und sagt, Mutti macht das schon für dich. Und sich dann wundert, dass man auf einer ganz schrägen Ebene endet, auf der man beidseitig keine Lust mehr aufeinander hat. Ne?
Absolut. Also jetzt an der Stelle erstmal vielen Dank für den kleinen Exkurs. Ja. Lass uns mal zurückkommen zu unserem Fall heute. Weil was du vorhin gesagt hast, manchmal geht es ja auch darum, die richtigen Fragen zu stellen. Und ich finde, bei unserem Protagonisten heute, da kam eine Frau, die hat die richtigen Fragen gestellt, zumindest aus seiner Sicht. Er nennt sie Nova, ist aber auch anderer Name, um ihre Person zu schützen. Und er sagt, durch ihre Fragen, durch dieses sehr offene auf ihn zugehen, auch nicht unbedingt verurteilende, wurde ihm so gespiegelt, was mache ich hier eigentlich, ne? Also er beschreibt quasi so einen Moment, in dem er sich selbst nicht mehr geglaubt hat, in dem er selbst irgendwie gemerkt hat, hey, das ist doch alles echter Bullshit, den ich hier verzapfe. Würdest du sagen, passiert das jedem, dass irgendwann so ein Moment kommt, in dem das bröckelt, in dem man doch einen Zugang zu sich findet? Oder ist es bei ihm eher die Ausnahme, wenn wir von neutorischen Fremdgängern sprechen?
Naja, was sie ja macht, ist ihn mit der eigenen Realität konfrontieren. Ne? Mhm. Im Grunde fragt sie, ja, wie fühlst du dich denn dabei? Ist es cool? Fühlst du dich gut dabei? Und in dem Moment, wo er vor sich selbst zugeben muss, wie scheiße er sich damit fühlt und wie sehr das ja auch einfach ein Werkzeug ist für ihn, sich nicht mit sich selber und den eigenen Minderwertigkeitsgefühlen auseinanderzusetzen, desto schneller gerät natürlich da so eine Reinigungsmaschine in Gang, ja, die vielleicht dazu führt, dass er sagt, ja, okay, nee, ich bin eigentlich gar nicht mehr der Mensch, der ich sein will. Kann passieren, es muss natürlich nicht. Also, was sie aber macht, ist nicht in die Verantwortung gehen. Ne? Sie sagt nicht, ach du Armer, ich verstehe das, sondern ja, ja und jetzt? Und das wirft ihn auf sich selber zurück. Und genau so bringt man die Leute in die Eigenverantwortung.
Ja, das, ich finde es echt ein ganz schöner Moment, ne? Weil er dann auch danach erzählt hat, wenn er so zurückgängt an die Zeit, in der, ne, irgendwie ja auch 10 Frauen parallel hat, es lief ja nicht, die 114 Frauen waren ja nicht nacheinander, da gab es auch viele, die einfach gleichzeitig dann da waren, dass er gesagt hat, so dieses Doppel-Trippel-Leben, das er eigentlich geführt hat, das war wie ein Vollzeitjob. Also das hat den so unter Stress und Druck gebracht, also absolut verständlich, ne? Total. Auf der Art und Weise Körpersymptomatik.
Ja.
Dass er, als er Nova kennenlernt, zum ersten Mal auch wieder so eine Ruhe gespürt hat. Also sie war dann die einzige Affäre dem Zeitpunkt und sich so ein bisschen selber wieder hinterfragen konnte. Was würdest du denn sagen, wie erkennt man als außenstehende Person, die mit so einem Menschen zu tun hat, ob ein Betrüger denn wirklich bereit ist, Verantwortung zu übernehmen oder auch das nur vorspielt?
Ja, also man erkennt das ja immer relativ leicht. Die Leute handeln dann ihren Worten entsprechend oder halt nicht. Ich hätte da eine relativ kurze Zündschnur, ehrlich gesagt, weil, na gut, ich bin jetzt auch in einem Alter, ich spiele nicht mehr rum mit meiner Zeit. Wenn jemand etwas zusagt und es nicht passiert, ist die Person raus, fertig. Also gerade wenn das so ein notorischer Lügenbold ist. Aber grundsätzlich, ja, decken sich Handlung und Wort, dann ist alles okay. Ist es nicht der Fall, dann muss man sich ernsthaft überlegen, investiere ich mich hier noch oder halt nicht.
Mhm. Lass uns einmal in die Perspektive von Menschen gehen, die öfter betrügen, immer mal wieder, regelmäßig, ob es jetzt wirklich schon so eine notorische Geschichte ist oder ab und an. Wenn man für sich selber merkt, hey, okay, ich glaube, ich habe hier Issues, ich wiederhole hier dauernd mein Muster und ich weiß gar nicht so recht, wie ich da rauskomme. Also mal wirklich aus dieser Perspektive, was wären deine Tipps, wie man wieder ein besseres Gefühl für sich bekommt oder sich da auch selber helfen kann?
Also in meinem Podcast, Paula Lieben Lernen, ja, da habe ich so oft Leute, die kommen und sagen, ja, aber das weiß niemand, das habe ich noch niemandem erzählt, auch die Freunde nicht. Und ich verstehe es nicht, Leute, was führt ihr für Beziehungen? Ihr müsst euch doch zeigen, in guten wie in schlechten Dingen. Und davon auszugehen, dass alle anderen nur positive Seiten haben, ist völlig absurd. Jeder von uns hat schlechte Seiten und erbärmliche Seiten. Also Ehrlichkeit in dem, wer man ist, ist essentiell. Und dann einfach zu sagen, pass auf, ich habe das Gefühl, ich kann mich hier jetzt rausentwickeln. Ich möchte das. Und darum suche ich mir jemanden, mit dem ich daran arbeiten kann. Fertig. Mhm. Ich finde das hochgradig problematisch, wenn Leute sich ewig in ihrem eigenen Brei festhalten und sagen, ja, aber es ist alles so schwierig. Jeder kann alles zu jedem Zeitpunkt rumdrehen. Das ist einfach so. Man muss halt die Arbeit reinstecken, ne? Und ich habe auch Verständnis für die Leute, die sagen, nee, das ist mir aber zu heiß. Ich will die Arbeit nicht reinstecken. Ich will lieber in dieser Suppe sitzen bleiben. Das ist eine Entscheidung. Aber dann müssen sie eben auch damit leben, dass viele Leute sagen, nee, für mich ist es aber nichts. Ich gehe davon und suche mir andere Spielpartner.
Hm. Ja, ich glaube, das Wichtige ist ja immer, ne, sobald man Entscheidungen trifft, geht man ja auch in irgendeine Form der Verantwortung für die Entscheidung, die man getroffen hat. Ob jetzt in eine wachsende Geschichte oder dass man stagniert. Ne?
Ja, ja.
Das heißt genau. Im Endeffekt, jemand, der wirklich Bock drauf hat, sein eigenes Verhalten zu verändern, so wie auch unser Protagonist, der beschäftigt sich jetzt seit ja mehreren Monaten, Jahre eigentlich schon mit seinem Innenleben und dem, dass er sagt, boah, never ever will ich da zurück. Ich nehme mir das fest vor, ich will da nicht zurück. Ich weiß, es gibt so Risiken durchaus, aber mir ist es bewusst und ich möchte das nicht. Bedeutet eigentlich, so wie du gerade so schön gesagt hast, ne, man kann zu jeder Zeit alles rumreißen. Das heißt, selbst wenn jemand in seiner Vergangenheit notorisch fremdgegangen ist, der kann das lernen, es nicht mehr zu tun, wenn er es denn will.
Klar, klar. Du kannst auch lernen, deine Partnerin nicht mehr zu verprügeln. Das kann man auch lernen. Muss man halt wollen. Ne? Muss man hart an sich arbeiten und viel Therapie machen. Aber auch das geht. Also zu sagen, ja, sorry, ich bin halt so, finde ich, nee. Also es ist zu keiner Zeit eine adäquate Ausrede oder Erklärung für irgendwas.
Ja, und Paula, eigentlich kommen wir jetzt schon langsam zu meiner letzten Frage für heute, weil ich würde gerne jetzt zum Schluss dieser Folge, weil es ja doch so ein Thema ist, das einem wirklich irgendwie, ne, das polarisiert, das berührt, das verletzt auf eine Art und Weise natürlich auch ganz viele. Und ich würde gerne nochmal in die Rolle der Betrogenen quasi gehen. Also nur wenn jetzt jemand jahrelang beschissen wurde von seinem Partner und irgendwie sich vielleicht auch immer so gefragt hat, ja, war ich nicht genug, ne? Was hätte ich anders tun können? Also ich glaube, selbst wenn einem bewusst ist, nein, es lag nicht an mir, die Fragen kommen irgendwann wieder, auch wenn man vielleicht neue Partner kennenlernt und man in so eine kleine selbe Dynamik irgendwie reinrutscht. Wenn du so eine Frau hast, die irgendwie so merkt, ja, okay, ich habe verstanden, es lag nicht an mir, es lag an ihm. Trotzdem hinterfrage ich mich dauernd und suche irgendwie immer noch das Problem, die Lösung. Also was möchtest du diesen Frauen nochmal so heute als Schlusswort mitgeben?
Das Problem, welches immer es auch sein mag, liegt immer bei einem selbst. Die Lösung liegt auch immer bei einem selbst. Und das Zusammenspiel von verschiedenen Problemen in Beziehungen, da ist es genau das Gleiche. Die Verantwortung dafür liegt bei jedem selbst. Die Lösung liegt darin, dass man daran arbeitet und den anderen auf diesen Arbeitsweg mitnimmt. Jemanden zu reparieren, zu verändern, zu verbessern, ist eine groteske Vorstellung. Das ist so, als würdest du einem Drogensüchtigen sagen, pass auf, ich setze mich jetzt neben dich und wir hoffen ganz, ganz fest zusammen, dass du den Weg zur Vernunft findest. Es wird nicht funktionieren. Es ist ein Prozess, der intrinsisch stattfinden muss. Und dafür kann sich jemand entscheiden und die Kraft finden oder auch nicht. Das ist der einzige Weg.
Ja, Paula, vielen Dank dir heute für deine tollen Worte und den ganzen Einblick, den du uns geliefert hast. Ich glaube, man nimmt hier wirklich heute einiges mit. Auf der einen Seite, dass Untreue für manche nicht nur Sex ist, sondern dass da irgendwie dahinter ganz schön viel steckt, sei es jetzt irgendeine Art von Leere, Unsicherheit, Selbstwert, Angst vor Nähe oder irgendwie sonst was zu kompensieren. Erklärt natürlich irgendwie das Verhalten, entschuldigt's nicht, ganz klar.
Ja.
Und auf der anderen Art und Weise, ja, aber vielleicht war es auch so ein bisschen so ein Deep Dive mal in so ein Verständnis rein, ne? Warum passiert sowas überhaupt? Und ja, ich fand das heute total interessant und deshalb möchte ich dir an der Stelle wirklich nochmal danken für deine ganzen Inhalte.
Ja, sehr, sehr gerne. Und wenn ihr Lust habt, mit mir zu arbeiten übrigens, ich gebe mein nächstes Retreat vom 19. bis 22. März in Berlin und es gibt noch Tickets, Infos dazu, findet ihr auf meiner Homepage www.paulalambert.de.
Ja, wunderbar. Die verlinken wir direkt nochmal in den Shownotes. Das ist ein Retreat. Erzähl doch gerne nochmal was. Da geht es darum, dass man im Endeffekt sich lernt, sich selbst nicht mehr so klein zu halten, richtig?
Ja, also im Grunde ganz tief geht es darum, ja, Selbstbewusstsein aufzubauen, indem man sich selber ernst nimmt und die eigenen Gefühle fühlt und zulässt und auch wertschätzen lernt. Und es ist ein Wachstumsretreat. Dünger für die Seele im Grunde.
Oh, herrlich. Da sollte doch eigentlich wirklich jeder dran teilnehmen.
Finde ich auch.
Wenn euch heute diese Folge beschäftigt hat, dann teilt sie doch super gerne und schreibt uns, wenn ihr Themen habt, die wir besprechen sollten. Und wenn ihr Gast von unseres oder auch von Paulas Podcast werden wollt, dann meldet euch ganz einfach bei uns über Instagram. Und wer jetzt an der Stelle noch mehr über die Gedankenwelt von unserem heutigen Protagonist erfahren will, der kann auf Instagram gehen. Er teilt sie nämlich tatsächlich anonym unter @derfremdgeher. Abonniert uns gerne, um keine weitere Folge zu verpassen. Und ich freue mich, wenn ihr in 2 Wochen wieder dabei seid, wenn es heißt Gesagt, gefragt, die Podcast-Therapie.